Ihr Lieben, nach diesem Anspiel sind wir alle etwas entspannt und gelockert. Also falle ich gleich mal mit einer Frage wie mit der Tür ins Haus. Wie steht's denn eigentlich mit deiner stillen Zeit? Also mit dieser persönlichen Zeit, mit Gott, mit seinem Wort. Möchte ich mal was sagen? Keine Sorge, ich werde jetzt öffentlich keine Antworten von euch erbitten. Mir ist auch heute gar nicht so sehr wichtig, was ihr auf diese Frage antworten würdet, als vielmehr, was diese Frage bei euch auslöst. Hat sich jemand von euch jetzt vielleicht so ein bisschen peinlich berührt gefühlt? Tritt er mir schon wieder mit dieser Frage zu nah? Oder vielleicht so eine Art inneres Aufstöhnen? Ja, typisch, Pastor, typisch, muss es jetzt wieder darum gehen. Der hat ja den ganzen Tag Zeit, in der Bibel zu lesen. Ich würde jetzt sagen, wer es glaubt, wird selig, aber. Oder ist es vielleicht so, dass du dich an einem wunden Punkt ertappt gefühlt hast und kämpfst mit dem schlechten Gewissen, das sofort wieder hochkommen will? Ja, natürlich, ich weiß doch, es ist so wichtig, mit Gott zu reden. Ich bin doch nicht erst seit jetzt Christ. Ich weiß es, dass es doch auf diese Beziehung ankommt. Ich will als sein Kind leben. Ich weiß, es braucht Zeit zu reden. Und ich weiß auch, dass es wichtig ist, in seinem Wort zu lesen. Das hat man mir schon in der Sonntagsschule, wie es damals hieß, nahegebracht. Aber ehrlich, wenn ich nach einem langen Arbeitstag nach Hause komme und versuche dann ein bisschen was zu lesen, dann zieht es mir die Augen automatisch zu. Und ich weiß auch, wenn ich in bestimmten Situationen, Herausforderungen meines Alltags bewusst den Blick auf Gott richten würde, ihn loben würde, es würde vieles verändern, das weiß ich. Ich weiß das alles. Das Problem ist nur, ich krieg's nicht hin. Und das Merkwürdige daran ist, ich habe nicht mal eine Ahnung, warum. Ich habe auch keine vernünftige Erklärung dafür, keine Entschuldigung. Und zurück bleibt oft das Gefühl, entweder undiszipliniert zu sein oder eben nicht zu genügen. Nicht den Erwartungen und Ansprüchen, die ich habe, zu genügen oder vielleicht sogar den Ansprüchen und Erwartungen Gottes. Mal ehrlich, ist es nicht oft genug so, dass wir mit einem schlechten Gewissen leben, dass wir die Pflichten vor Gott nicht in der Weise erfüllen können, wie er es von uns erwartet. Als ginge es Gott darum, dass wir Pflichten absolvieren, dass wir vielleicht fromme Dinge tun. Wenn wir in sein Wort gucken, und das ist auch wahrscheinlich nichts Neues für uns, geht es Gott um eines, dafür brennt sein Herz. Das ist es, was er will. Er möchte eine Freundschaft mit uns leben, also ganz dicht dran sein an unserem Herzen. Jesus hat zum Beispiel zu seinen Jüngern gesagt, ich nenne euch nicht mehr Diener, weil ein Herr seine Diener nicht ins Vertrauen zieht. Ihr seid jetzt meine Freunde, denn ich habe euch alles gesagt, was ich von meinem Vater gehört habe. Und auch das sagt Jesus noch, wenn jemand mich liebt, wird er mein Wort bewahren, mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Fantastische Worte. Erreichen die dein Herz? Oder hast du sie so oft gehört, dass du sagst, ja, das ist jetzt ganz richtig an der Stelle. Aber ehrlich gesagt, mir ist es schon alles vertraut. Nochmal langsam. Gott hat sich aus lauter Liebe und freiwillig, ohne dass ihn jemand überredet oder gezwungen hätte, dazu entschieden, in deinem Herzen zu leben, so dicht an dich heranzutreten. Er, der alles umfasst, kommt dir so nah. Und warum kämpfst du oft mit einem schlechten Gewissen, Pflichten diesem Gott gegenüber nicht erfüllt zu haben? Warum denkst du ernsthaft, ich muss mich echt anstrengen, ich muss Gott etwas beweisen, nicht, dass er noch auf den Gedanken kommt und wieder auszieht? wenn Gott mit allen Fasern seines Herzens Freundschaft sucht? Warum erleben wir dann unsere Zeiten mit ihm so selten als beglückende, inspirierende, berührende oder schöpferische Momente? Warum ist es oft so zäh? Man kann wahrscheinlich vieles dazu sagen. Heute möchte ich mich auf das begrenzen, was ihr gemerkt habt, was das Thema unseres Gottesdienstes ist. Eine Antwort auf diese Frage ist, es könnte sein, dass es an meinem, an deinem Gottesbild liegt. Und nun haben wir ja gerade dieses fantastische Anspiel gesehen. Der imponierende Kirchgänger, mit allen Wassern gewaschen. Er hat stock und steif von sich behauptet, ich habe kein Gottesbild, ich brauche kein Gottesbild, ich habe ja die reine Lehre. Aber ihr Lieben, wer ehrlich zu sich ist, entdeckt in sich sehr wohl ein Gottesbild, wenn er sucht. Und darf ich euch mal so zumuten, jeder von euch, ausnahmslos jeder, trägt ein Gottesbild in seinem Herzen. Ein Bild, eine innere Vorstellung, wer Gott ist, wie er ist, wie er mich sieht, was er von mir erwartet, was ich vor ihm tun soll, wer ich vor diesem Gott sein darf. Und dieses Bild, das ist durch ganz verschiedene Einflüsse geformt worden, durch unsere Herkunft vielleicht, durch unsere Eltern, wenn man denn fromme Eltern hatte. Es ist geprägt durch die Erfahrungen, die ich in meinem Leben gemacht habe, durch die Enttäuschungen und die Träume, die zerplatzt sind. Es ist geprägt worden durch das, was ich nicht verarbeitet habe. Geprägt durch die Gemeinde, in der ich aufgewachsen wurde. Vielleicht durch die Gemeinde, die mich so tief verletzt hat. Und natürlich auch durch die Lehrer, die ich mir gesucht habe. Es ist also nicht die Frage, ob du ein Gottesbild hast. Es ist nur die Frage, welches du hast. Und daran entscheidet sich oft, wie wir unsere Zeiten mit Gott erleben. Ihr Lieben, in unserem Anspiel kamen ja einige dieser Gottesbilder vor. Ich möchte noch mal vier herausgreifen, die mir sehr verbreitet zu sein scheinen und nicht mit der Maßgabe, oh, das macht die Welt so, sondern ich glaube, die sind in uns drin. Wir sind Kinder unserer Zeit. Wir tragen die Bilder in uns, die andere Menschen auch in sich tragen. Da ist zunächst dieses Bild vom strafenden Gott. Kennt ihr das? Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Denn der Vater im Himmel sieht auf dich und passt auf. Wie heißt es da? Denn der Vater im Himmel schaut herab auf dich. Diese netten Kinderlieder, die oftmals ein Bild von Gott vermitteln, was ein Leben lang prägt. Heike hat es schon gesagt im Anspiel, Big Brother im Himmel, Gott sieht alles. Gott kontrolliert alles, wie so ein himmlischer Bürokrat, der hinter seinem Schreibtisch sitzt und alles registriert. Und Gott verteilt liebend gerne Knöllchen wie ein himmlischer Polizist. Die kleinen Sünden bestraft der liebe Gott sofort. Wer kennt diesen Satz nicht? Gibt es jemanden, der ihn noch nicht benutzt hat? Einer, zwei, drei, vier, fünf, sechs, okay. Also gut, okay, sagen wir 2% von uns. Die kleinen Sünden bestraft der liebe Gott sofort. Das reden wir oft gedankenlos dahin. Und ich glaube, es prägt genau unser Bild auch von Gott. Diese Angst, ja, keinen Fehler zu machen. Ich muss vor diesem Gott alles richtig machen. Ich muss mich anstrengen, damit er ja auch zufrieden ist mit mir. Denn sonst könnte er mich ja strafen. Die kleinen Sünden bestraft er sofort. Und dieses Gottesbild führt zu einem Leben, das sich an Regeln und Gesetzen orientiert. Ich brauche eine Sicherheit. Ich muss ja schauen, dass ich vor Gott richtig in der Spur bin. In meiner letzten Predigt vom Urlaub habe ich so eine steile Formulierung gebraucht, die möchte ich an dieser Stelle nochmal nennen. Wir sind nicht zuerst zum Gehorsam berufen, sondern dazu, Kinder Gottes zu sein. weil es Gott nicht um richtig oder falsch geht. Er sorgt sich um nah oder fern. Das ist ein großer Unterschied. Und wenn dieser Gott, den wir anbeten, den wir kennen, wenn dieser Gott richtet, dann macht er das doch niemals, um zu zerstören, um klein zu halten, um zu unterdrücken, um mal richtig mit der Faust auf den Tisch zu hauen, um seinen Emotionen mal freien Lauf zu lassen. Wenn Gott Gericht spricht, tut er es immer, um aufzurichten oder mich neu auszurichten. Das Bild vom strafenden Gott. Ein zweites ist dieses Bild des unpersönlichen Gottes. War ja so ein cooles Bild mit dieser unendlichen Spirale und dem Blitz da, so schön abstrakt. Ihr Lieben, Gott als unendliche Weite, ohne Anfang und Ende, als etwas, wo alles und jedes seinen Platz hat und aufgefangen ist, das ist total modern. Das passt in unsere postmoderne Welt. Denn wir sind in einer Zeit groß geworden, leben in einer Zeit, in der es gang und gäbe ist, dass sich jeder seinen Glauben selbst zurechtzimmert. Es gibt nicht mehr die Wahrheit, die für alle gilt, sondern was für mich persönlich schlüssig erscheint, was ich nachvollziehbar finde, das ist die Wahrheit. Ist man deshalb gegen Gott? Nein, überhaupt nicht. Man ist ja offen für alles. Die Kraft Gottes anzapfen? Super, ich will die Kraft Gottes in meinem Leben haben. Gott als ein persönliches Gegenüber zu haben? Oh, Vorsicht, Vorsicht, ich habe meine Wahrheit. Da soll er mir mal nicht reinreden. Dieser unpersönliche Gott ist nichts weiter als ein himmlisches Mittel zum Zweck. Dann ist da vielleicht noch das Bild vom harmlosen Gott, dieser Opa auf dem Schaukelstuhl, der schon eine Brille trägt, weil er sonst nicht mehr die Dinge wahrnimmt. Antiquiertes Bild, ein alter, netter Opa im Schaukelstuhl. Ihr Lieben, aber ich glaube, dass in unserer Zeit dieses Bild auch ganz, ganz oft ausgebreitet wird wieder. Wenn man daran denkt, wie verunsichert viele Eltern sind in der Erziehung ihres Kindes, wie oft den Kindern aller Wunsch von den Lippen abgelesen wird, wie versucht wird, das Kind vor jedem Steinchen, was im Weg liegt, zu bewahren. Eltern wollen nett sein. Sie wollen ihrem Kind die Entscheidung in allem geben. Und manchmal werden sie dann später in der Reflexion als nett und harmlos wahrgenommen. Solche Attribute, wie unsere Eltern uns begegnet sind, übertragen wir leicht auf Gott. Und dann ist schließlich noch dieses letzte Bild vom willkürlichen Gott. Auch das habe ich euch schon mal erzählt. Meine Mutter hatte so die Angewohnheit, als ich noch ziemlich klein war, mir vor dem Schlafen gehend ein Lied vorzusingen. Und da gibt es auch so eine nette Zeile. Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt. Das war nicht gerade das Richtige zum Einschlafen für mich. Ehrlich, jedes Mal ist mir ein eiskalter Schauer den Rücken runtergelaufen. Und diese ängstliche Frage stand in meinem Herzen auf, damals, als ich 5, 6, 7 Jahre alt war. Was ist, wenn Gott etwas anderes will, als wie ich es möchte? Ich wollte aufwachen am nächsten Morgen. Gott macht doch sowieso, was er will. Und dieses Bild könnte man ja auch mit der Bibel gut begründen. Erscheint Gott da nicht immer wieder als der Willkürliche? Da soll Israel blutigste Kämpfe ausführen. Und Jesus redet von der Feindesliebe. Wie geht denn das zusammen, bitteschön? Macht er immer, was er will? Sagt er immer, was er möchte? Und vielleicht gibt es etwas in unseren Herzen, wo wir dann sagen, okay, ich verstehe das alles nicht. Das ist mir auch alles zu komplex und zu kompliziert. Ich muss mich halt in mein Schicksal ergeben. Weil Gott ja macht, was er will, ist es besser, ich halte mich, soweit es geht, in einer sicheren Distanz. Es gibt vielleicht noch andere Gottesbilder. Sie haben alle eines gemeinsam, sie hindern uns daran, in diese unglaubliche Freundschaft mit Gott hineinzufinden. Jesus hat das gewusst. Darum hat er in seiner Verkündigung ganz oft und im Kern eigentlich nur das Wesen des Vaters im Himmel unseren Gottesbildern gegenübergestellt. Jesus hat einmal gesagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Weil es Jesus so wichtig war zu sagen, hey, ihr durch euer Leben seid geprägt, ihr habt Vorstellungen von Gott in eurem Herzen, egal ob es fromme Vorstellungen sind oder ganz weltlich, ihr habt sie in eurem Herzen. Lasst diese Vorstellungen euch nicht hindern, meinen Vater zu finden. Und es gibt einen Text, und vielleicht erratet ihr schon, der wie kein anderer das auf den Punkt bringt, wie der Vater ist. Jesus hat all diese Worte gesagt, um uns zu helfen, einen inneren Bildertausch vorzunehmen. Und ich lese euch jetzt aus dem Lukas-Evangelium, aus dem 15. Kapitel, ein paar Verse vor. Das Gleichnis vom barmherzigen Vater. Und Jesus sprach, ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zum Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt, Vater. Und er teilte ihnen das Gut. Und nicht lange danach packte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste in ein fernes Land. Und dort verschleuderte er sein Vermögen mit ausschweifendem Leben. Nachdem er aber alles aufgebraucht hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land. Und auch er fing an, Mangel zu leiden. Da ging er hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seine Äcker, die Schweine zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, welche die Schweine fraßen. Und niemand gab sie ihm. Er kam aber zu sich und sprach, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot im Überfluss, ich aber verderbe vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und hatte Erbarmen, und er lief, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt das beste Festgewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an die Füße und bringt das gemästete Kalb her, schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Und er war verloren und ist wieder gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Aber sein älterer Sohn war auf dem Feld. Und als er heimkam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Tanz. Und er rief einen der Knechte herbei und erkundigte sich, was das sei. Der sprach zu ihm, dein Bruder ist gekommen. Und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiedererhalten hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater nun ging hinaus und redete ihm zu. Er aber antwortete und sprach zum Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe nie dein Gebot übertreten. Und mir hast du nie einen Bock gegeben, damit ich mit meinen Freunden fröhlich sein kann. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Gut mit Huren vergeudet hat, hast du für ihn das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm, mein Sohn, du bist allezeit bei mir, und alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest aber fröhlich sein und dich freuen. Denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Und er war verloren und ist wiedergefunden worden. Ihr Lieben, ich finde das eines der stärksten Texte der Bibel, über das Herz des Vaters reden. Darüber, was es heißt, von Gott geliebt zu sein. Und wir sagen das oft so ganz schnell weg, ja, wir sind geliebt von Gott. Und oftmals wird diese große Behauptung in ganz kleiner Münze ausgezahlt. Und hier in diesem Gleichnis offenbart Jesus 5 Dinge über das Herz des Vaters. 5 Dinge, die beschreiben, was es heißt, wenn Gott dich liebt. Das erste, dein Vater im Himmel liebt dich selbstlos. Selbstlos. Wenn du dir einmal vorstellst oder dich in dieses Gleichnis hineinversetzt, in diese Person des Vaters, wie hättest du denn reagiert, wenn dein Sohn oder deine Tochter plötzlich vor dir steht und sagt, Vater, jetzt zahl mir das Erbe aus. Und du weißt, wenn du das Erbe zu Lebzeiten auszahlst, dann dabei in Kultur heißt das, Vater, du bist für mich tot. Wie tief das geht. Wenn die Kinder, die eigenen Kinder, sich von den Eltern trennen, ist das ein irrer Schmerz. Das ist kaum auszuhalten. Das ist wie Liebe, die zerbrochen wird und weggeworfen wird. Und was für eine Demütigung. Eine Demütigung vor der ganzen Dorfgemeinschaft damals. Der junge Schnösel da nimmt sein Erbe und haut ab, was der mit seinem Vater gemacht hat. Wie hättest du reagiert? An der Stelle des Vaters. Ich hätte jede Menge gute Argumente und Gründe gehabt, wenn mein Sohn oder meine Tochter vor mir steht, ich habe nur Töchter, wenn meine Tochter vor mir steht und sagt, Vater, dein Erbe, hätte ich gute Gründe gehabt, ihr das auszureden. Und die besseren Argumente, auf jeden Fall die besseren Argumente. Ich kenne ja meine Kinder. Aber es fällt auf, dass dieser Vater das nicht tut. Der argumentiert seinen Sohn nicht in Grund und Boden. Das ist schon fast verwunderlich, dass er ihn gar nicht festhält, sondern er loslässt. Keine Widerrede von seiner Seite. Kein beleidigtes Getroffensein. Das kannst du nicht machen. Du kannst mich nicht so demütigen. Wie ist es denn mit all der Liebe, die ich all die Jahre dich getragen habe, was ich investiert habe in dein Leben? Nichts davon. Gar nichts. Dieser Vater lässt seinen Sohn los und zahlt ihm das Erbe aus. Er zwingt ihn nicht zu bleiben. Und er gibt ihm Raum, eigene Erfahrungen zu machen. Das ist ja soweit so gut. Aber wenn man weiß, dass man selber durch die eigenen Erfahrungen, die ein anderer macht, mein Kind macht, in Mitleidenschaft gezogen wird, ist das Ganze nicht mehr so einfach. Dieser Vater, er vertraute seinem Sohn. Nicht, dass er mit dem Erbe gut umgehen würde, nicht, dass es am Ende doch irgendwie alles gut ausgehen würde. Nein, er vertraute darauf, dass dieser, der in seinem Herzen die Beziehung zerbricht und sich davon lossagt, dass dieser zurückkehren wird. Eine Liebe, die nur auf den anderen schaut. Selbstlose Liebe. Und wenn Jesus das hier so erzählt als Gleichnis, dann spricht er das in dein und in dein und in dein Herz hinein. Mein Vater im Himmel liebt dich mit dieser selbstlosen Liebe, der an keiner Stelle darauf achtet, ob er eventuell in Mitleidenschaft gezogen wird. Wir sagen immer ganz zu Recht, Jesus ist gekommen, der Sohn Gottes, der ist in den Tod gegangen. Jesus ist der Preis, den der Vater bezahlt hat. Er hat nichts zurückgehalten. Zweites, was Jesus hier offenbart, der Vater im Himmel gibt dich niemals auf. Jesus beschreibt, wie der Sohn relativ schnell, nachdem er das Erbe hatte, loszog in sein neues Leben. Und dieses Leben in der Ferne gerät immer mehr auf die schiefe Bahn. Dann schwenkt er den Blick zu dem Vater hin und dieser Vater steht Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat in der Tür des Hauses und hält Ausschau. Er wartet auf diesen Sohn. Nicht, ob er irgendwann kommt, sondern bis er kommt, wartet er. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hätte an der Stelle des Vaters vielleicht eine Woche gewartet, wenn ich schon überhaupt dahin gekommen wäre. Das wäre schon viel. Und dann hätte es angefangen, dass ich Vorwürfe in meinem Herzen hochkommen lassen habe. Dann hätte ich sie kultiviert. Am Ende wäre ich bitter geworden und dann hätte ich mich aus dem Haus nicht mehr rausgetraut. Weil mir ja so übel mitgespielt worden ist. Und dieser Vater stellt sich Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat dahin und sagt, er muss doch kommen. Und wenn er kommt, will ich bereit sein. Ich will es nicht verpassen. Kein Gedanke an Strafe. Kein, jetzt bist du aber auch für mich gestorben. Ich finde das erstaunlich, wie Gott liebt. Das heißt, niemals wird er dich abschreiben. Egal, was passiert ist. Niemals gibt es einen Moment, wo Gott sagt, jetzt hast du die rote Linie überschritten, jetzt wende ich mich von dir endgültig ab. Niemals. Er gibt dich niemals auf. Das Dritte, was Jesus offenbart, der Vater im Himmel sucht nur eines, nämlich die Nähe zu dir. Als der Sohn da noch so weit entfernt war, hat der Vater ihn schon gesehen. Und dieser Sohn, der ist ja stolz und jetzt kommt das Leben und ich packe es an, so ist er da gezogen. Und zurück kam er klein und niedergebeugt, er schleichend. Ganz anders. Aber der Vater erkennt ihn trotzdem. Er sagt, das ist mein Sohn. Und er rennt los. Das muss man sich mal bildlich vorstellen. Damals hatten die ja nicht Hosen an. Ne? Die sind nicht mit Hosen losgesprintet, sondern so Tunika, so ganz weite Gewänder. So wie bei der kleinen Muck irgendwie. Komisch sieht es aus, wenn man dann losrennt. Ne? Und er dachte nicht, oh Mann, meine Nachbarn, was denken die, wenn ich jetzt hier so losrenne? Der war nur von dem Gedanken beseelt, er kommt zurück, ich will hin. Und er umarmt ihn und küsst ihn. Er wartet gar nicht, bis der Sohn seine Litanei da runtergerasselt hat. Schon ist die Vergebung im Herzen des Sohns angekommen. Und der Junge schiebt noch was nach. Vater, ich bin nicht mehr wert, bla bla bla. Der Vater sagt, egal, du bist da. Ich halte dich fest. Ich will doch deine Nähe. Ich will, dass du bei mir bist. Die Würde zurückbekommen, durch die Liebe wieder in die Nähe geführt. Das ist die Art, wie Gott begegnet. Manchmal hat man ja so ein Gefühl, dass man denkt, oh Mann, ich habe in meinem Leben so den einen oder anderen Schnitzer oder diese eine oder andere Sache, ich drücke lieber weg. Und man traut sich die gar nicht vor Gott auch ins Licht zu bringen, weil man sich irgendwie schämt, weil man das Gefühl hat, nicht, dass Gott irgendwie komisch reagiert und zürnt. Wenn es dir so geht, dann denk an dieses Bild, was Jesus dir ins Herz legen will. Der Vater rennt dir schon entgegen, bevor du dran denkst, Dinge offen zu legen. Er sagt, komm in meine Nähe. Dann werden die Dinge leicht loszulassen. Das Vierte, dein Vater im Himmel feiert für dich ein Fest. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das Erbe verprasst, den Vater öffentlich gedemütigt, aus Eigennutz zurückgekehrt, weil der Magen ist leer. Und dieser Vater holt das gemästete Kalb aus dem Stall und feiert ein Fest. Wann wurde für dich zum letzten Mal ein Fest gefeiert? Und aus welchem Anlass? Vielleicht, weil du Geburtstag hattest? Oder weil du Abitur bestanden hast, die sind heute im Jugendgottesdienst, oder weil du einen neuen Job angetreten hast, oder besser noch, einfach weil du Freunde hast, die gerne mit dir zusammen sind, die sich freuen, dass es dich gibt. Wann wurde das letzte Mal für dich ein Fest gefeiert? Ihr Lieben, ich finde das so berührend, dass Gott uns sagt, ich komme nicht dir nahe, damit ich dir einen Vertrag überreiche. Und da steht dann das Kleingedruckte drin. Bitte geh in die Gemeinde, besuch den Gottesdienst regelmäßig, spende hier und da und vergiss deine stille Zeit nicht. Sondern dass Gott sagt, ich feiere ein Fest für dich. Ich will diese Freude in dein Herz legen. Beziehung zu mir ist doch nicht Pflichterfüllung, ist nicht irgendwie ein Gottesbild nachhin, sondern Beziehung zu mir ist Leben, ist Freude. Das ist sprudelnd wie eine Quelle. Ein Fest feiert er. Nimm auch den Gedanken mal mit. Schreib ihn dir auf einen Zettel, pack ihn in irgendeine Schublade. Und wenn der nächste Tag kommt, der so grau ist wie ein Novembertag, wo die Seele so auf Schieflage geht oder fast schon so eine Depression hochkommt, dann nimm den Zettel raus und lies ihn. Und dann steht, Gott feiert mit mir ein Fest für mich. Der sitzt jetzt nicht auf seinem Thron und sagt, gute Güte, was da passieren kann. Er sagt, mein Kind, meine Tochter, mein Sohn, egal was du tust, aber ich bin stolz auf dich, weil ich in dir Jesus sehe. Ein Fest feiert Gott. Und der fünfte Gedanke, das, was Jesus vom Herz des Vaters offenbart, dein Vater im Himmel lässt dich nicht zu kurz kommen. Da war da ja noch der ältere Sohn, voller Ablehnung seinem Bruder gegenüber und voller Anklage gegenüber dem Vater. Warum hat er sich so merkwürdig distanziert verhalten? Weil er eines ganz tief inhaliert hatte. Wenn ich geliebt werden will, muss ich mich als liebenswert erweisen. Liebe gibt es gegen Vorleistung. In Klammern das brave Kind. Das kennen wir wahrscheinlich auch oft von der Erziehung. Ich muss das brave Kind sein, damit der Vater Ja zu mir sagt. Ich muss alles tun und wenn ich richtig mich ins Zeug lege, wenn ich hier mit der Feldarbeit vorankomme, wenn ich dem Vater zeige, dass ich es drauf habe, wenn ich alles tue, was er gerne hätte, dann ist er doch mit mir zufrieden und dann habe ich die Hoffnung, irgendwann wird er es sehen und irgendwann kommt er auf die Idee, Mensch, hast du es gut gemacht, ich schlachte für dich das Kalb. Das ist die Logik der Gottesbilder. Wir versteifen uns darauf. Wir sagen, wir tragen diese Wahrheit in uns. Und jetzt, Gott, musst du mir so begegnen in meiner Logik. Und wenn du es nicht tust, dann weiß ich, dass du eben nicht liebevoll bist. Kein Wunder, dass dieser ältere Sohn nie diese Liebe des Vaters erlebt hat. Weil sein Vaterbild verhindert hat, dass er andere Erfahrungen machen konnte. Er musste da landen. Hast du mir jemals ein Böckchen geschlachtet? Und da sagt der Vater, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir. Da liest man so schnell drüber hinweg und sagt, oh ja, er ist immer da. Alle Zeit bei Gott ist deine Berufung. Und alles, was mein ist, das ist dein. Du bist in meinem Fokus. Du bist auf meinem Herzen. Und ich knausere nicht mit dir. Glaub mir doch, ich lasse dich nicht zu kurz kommen. Nimm in Anspruch, was ich für dich habe. Und bitte, lass dein Bild los, was du mit dir trägst. Des harten Vaters, der erst die Vorleistung sehen will, bevor er segnet. Ihr Lieben, ganz zum Schluss die Frage, wie kann es denn nun dazu kommen, dass ich diesen inneren Bildertausch erlebe? Ich bin ja ziemlich sicher, das ist nicht die Sache eines Gebets von 0,2 Sekunden. Weil die Bilder, die wir in uns tragen, die sind tief. Die haben uns über längere Zeit geprägt. Da kann man nicht sagen, tschack, ich habe es erkannt, ich lasse es los, ich lebe ganz anders. Es ist immer ein Prozess. Ich möchte das an einem Beispiel von mir erzählen. Mein eigener Vater ist ein sehr zurückgezogener, stiller Mann. Und ohne es zu wissen, dachte ich, Gott ist genauso. Still, zurückgezogen. Die Grundnot über viele Jahre meines Glaubens war, Gott redet nicht zu mir. Auch immer, wenn er mit mir gesprochen hat, habe ich dann gleich gesagt, ja, ich weiß ja, Gott rede nicht zu mir. Ich konnte es nicht sehen, ich konnte es nicht hören. Es war immer so bei anderen, ja, bei anderen, da macht es Gott, aber bei mir nicht. Und dieses Gefühl, ich komme nicht dicht ran an Gottes Herz, weil er immer sich in Schweigen hüllt. Es hat Geschwister gebraucht, die mir von außen gesagt haben, hey du, Gott schweigt nicht mit dir. Es ist dein Bild von Gott, was dich hindert, ihn zu hören. Es ist nicht Gottes Schweigen. Das habe ich mir viele Male sagen lassen müssen. Und es hat dann auch wieder Geschwister gebraucht, die mir so eine Art Feedback gegeben haben. Gesagt haben, du, was du mir gesagt hast, das ist ein Reden Gottes für mich. Ich dachte, wie? Gott redet doch nicht zu mir, wie will er dann durch mich reden? Aber Geschwister haben mir dieses Feedback gegeben und ich begann zu verstehen, offensichtlich redet der Vater mit mir in einer anderen Weise, wie ich es immer dachte. Ich hatte so mein Raster. Und in diesem Raster passierte nichts. Also passiert auf der ganzen Ebene nichts, weil ich ein festes Bild in meinem Herzen hatte. Und ich habe dann angefangen, Gott dafür zu danken, dass er anders ist als ich. Dass er anders ist als mein Bild, das ich von ihm habe. Dass er mit mir redet. Und das hat mehr und mehr die Kraft dieses Gottesbildes entzogen. Es ist ein Prozess. Ein Bildertausch beginnt damit, dass ich es zulasse, dass mein Gottesbild korrigiert wird. Und es ist ein Weg, in dem ich Gott mit hineinnehme und sage, Herr, ich will dir danken, dass du anders bist als ich. Und ich will erkennen, wie du mit mir umgehst. Freundschaft mit dem Vater, dazu bist du berufen. Das heißt, Gott möchte Leben mit dir teilen. Nicht auf so einer abstrakten, theologischen, geistlichen, frommen Ebene, sondern ganz einfach. Er will die Stimme sein, die dich durch deinen Alltag begleitet. Der Friede, der dein aufgewühltes Herz zur Ruhe bringt. Und die Kraft, die dich in unruhigen Zeiten sicher stehen lässt. Unglaubliche Freundschaft mit dem Vater. Dazu bist du eingeladen. Wir feiern jetzt Abendmahl. Und dieses Abendmahl ist ja dieses, dass Gott dir ganz persönlich entgegentritt. Sagt hier, mein Sohn für dich gegeben. Sein Fleisch, sein Leib, sein Blut. Wie so eine Art Freundschaftsurkunde, dass Gott sagt, guck in mein Herz, das habe ich für dich getan. So viel bist du mir wert, so wichtig bist du mir, so nah will ich an dich heran, dass ich mein eigen Fleisch und Blut zerrissen lassen habe. Also, wenn ihr heute Abend mal empfangt, dann hört das doch als die Umarmung Gottes, schmeckt es als die Liebe Gottes. Er sagt, komm in diese unglaubliche Freundschaft hinein. Und wenn euch Gottes Bilder hindern, nehmt das Brot und sagt, Herr, du kennst meine Biografie, meine Wunden, meine Verletzungen. Ich nehme das Brot und ich gebe dir den Rest. Ich will dir jetzt begegnen.